Die Handlung Kult.
Die Charaktere Kult.
Die Dialoge Kult.
Der Soundtrack natürlich ebenfalls Kult.
Pulp Fiction ist Kult. Aber ist Kult auch gleichbedeutend mit großartig?
Kann Tarantinos Gangstermeer rund um leckere Viertelfünder, kitzelfreie Fußmassagen und goldene Po-Loch-Uhren auch nach 30 Jahren nach Kinostart faszinieren? Oder war das alles schon damals Schund?
Screenshots 2517 kennt die Antworten. Take it away!
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Herzlich willkommen bei Screenshots, wo sich heute alles rund um meinen 94er Primus dreht, den chronologiefeindlichen Irrsinn namens Pulp Fiction. Bevor wir aber den Kritiker Gimp aus der Kiste lassen, hier noch ein paar Wünsche. Lasst ein Abo da, teilt uns mit euren Freunden und Bekannten und folgt uns auf Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben und uns euer Feedback dazulassen. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß beim Lauschen unserer Pulp Fiction Retrospektive. Ja, wie gesagt, Pulp Fiction war meine Nummer 1 von 1994. Ich erinnere mich bei dir, glaube ich, Platz 3, richtig?
Genau, Platz 3.
Wunderbar. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut, den mal wieder zu sehen. Aber bevor wir loslegen mit allem, mit den Fakten und so weiter, gibt es jetzt eine kleine Überraschung von mir für dich. Und zwar das Lukas-Pop-Quiz zu Pulp Fiction. Und es geht auch direkt los. Deine Lieblingshauptfigur?
Jules Winfield.
Deine Lieblingsnebenfigur?
Definiere Nebenfigur.
Jemand, der nicht Butch, Jules oder Vincent ist.
Schwierig. Tim Roth, Pumpkin.
Pumpkin. Deine Lieblingsepisode?
Es gibt ja insgesamt 3 Episoden, richtig? Ja, ne?
3 Hauptepisoden?
Ich würde sagen Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau.
Dein Lieblingstodesfall?
Ja, Marvin.
Marvin. Dein Lieblingssong vom Soundtrack?
Boah, das sind aber echt schwere Fragen. Also ich bin jetzt auch wirklich komplett unvorbereitet. Also wenn ihr das hier
so
hört,
hört sich das.
Ich muss jetzt wirklich mal kurz den Soundtrack glatt durchgucken, weil da sind ja einige Bretter dabei. Total schwer.
Was kommt dir denn als erstes in den Kopf?
Eigentlich super viele Lieder. Ich mag sehr gern, obwohl der ja überhaupt keinen Gesang hat, Rumble sehr gern. Und der ist auch damals auf dem offiziellen Soundtrack damals nie drauf gewesen. Der ist 2002, kam eine Collector's Edition raus und da ist der dabei gewesen von Link Ray Rumble, würde ich jetzt erstmal sagen. Aber es sind so viele tolle dabei.
Der kommt ja auch im Film nur relativ kurz vor, ne? So als so ein Zwischenbindeglied.
So im Hintergrund, ja.
Zwischen Episoden.
Aber ich finde, der passt halt perfekt irgendwie zu dem Film, allein vom Klang.
Da können wir nachher nochmal im Detail drüber sprechen. Was ist dein Lieblingszitat?
Eieieiei.
Ich setze das Pop bei Pop-Quiz mal in so Anführungszeichen.
Jetzt erwischst du mich aber richtig kalt.
Was kommt dir denn auch da als erstes in den Kopf? Wenn du an Pulp Fiction denkst, was ist dein?
Don't be so square irgendwie? Oder don't be, was sagt sie?
Don't be a square.
Don't be a square.
Don't be a Punkt,
don't
Punkt,
be
Punkt,
a quasi. Square, ja.
Okay, und?
Ich weiß es. Weil ich es auch irgendwie selber oft immer, es sind super viele Zitate drin, die ich im normalen Wortgebrauch jetzt 30 Jahre immer noch benutze. Wenn ich beispielsweise einen Burger esse und dann sage ich, das ist ein leckerer Burger. Zum Beispiel. Ja, das mag ich irgendwie.
Ja, habe ich auch schon von dir gehört, tatsächlich.
Siehst du, da kommen sie alle,
Und gibt es eine Lieblingsszene?
Schwierig. Ich glaube, weil das auch damals beim ersten Gucken die Szene war, die mich total in den Bann gezogen hat, warum, werde ich wahrscheinlich später erklären, ist die Szene im Diner eigentlich, ja. Die finde ich echt Also alles, also die komplette Szene vom Reinkommen bis zum Twist-Tanzen, die ist einfach nur toll.
Mhm. Okay, das waren alle meine Fragen und ich finde witzigerweise dieses, dass es dir schwer gefallen ist, auf Sachen eine Antwort zu geben, spricht für den Film beziehungsweise für meine Ansicht, die ich über den Film habe, aber dazu können wir später auch ein bisschen mehr sprechen.
Also die hat sich auf keinen Fall auch jetzt nach nochmaligem Gucken geändert?
Meine Sicht, nein, ja. Nein, überhaupt nicht. Nein, also ich habe den wirklich sehr, sehr, sehr oft und viel und häufig gesehen. Wir starten ja gerne immer mit dem Rückblick. Wann hat man das erste Mal gesehen? Das war auf jeden Fall mein erster Tarantino. Ich habe den vor Reservoir Dogs gesehen. Und der hat mich damals auch sehr weggeblasen, weil ich sowas, und das ist auch was für den Film auch total spricht, sowas in der Art noch nicht gesehen hatte. Die Art der Erzählung und der Dialoge und der gesamten Herangehensweise, weil er auch eigentlich ein relativ untypischer und im Grunde ja ein Independent-Film ist, der aber ein teurer Independent-Film sozusagen so wirkt.
Teuer? Du meinst von den von dem Kaliber, was man an Schauspielern da zu sehen bekommt?
Genau, also es wirkt wie von der Struktur her und von der ganzen Art wie ein Independent-Film, aber er wirkt, aber gleichzeitig ist er halt ein total teuer aussehender, kalibrig, mit hohem Kaliber besetzter Film.
Ja, aber optisch würde ich nicht unbedingt sagen, dass das nach einem Großkaliber aussieht. Bis auf ein paar Szenen, wo auch mal wirklich du einen längeren Take hast oder so, das ist ja schon sehr, normal gedreht, also jetzt nicht besonders aufwendig. Der hat viele spannende Kameraeinstellungen, aber jetzt nichts, wo man sagt so, boah, das ist jetzt keine Copacabana-Szene, sage ich jetzt mal, aus Goodfellas oder so.
Ja, ich meine, die Jackrabbit Slim-Szene ist jetzt auch keine Copacabana, aber ist natürlich auch ein sehr langer One-Shot.
Das stimmt, ja.
Und es geht mir auch gar nicht so sehr um die Sets, aber um die Art, also die Qualität des Bildes. Also es ist wirklich, also Independent-Filme sind ja oft so ein bisschen schnell geleuchtet und ein bisschen billig geleuchtet. Und ja, und der wirkt halt, also Pulp Fiction sieht halt immer noch total gut aus. Also hat einfach eine wahnsinnig hohe Qualität, was Ausleuchtung, was Technik, was Kamera angeht. Man könnte den, würde ich sagen, aber da können wir nachher vielleicht mal bei der Bildsprache drüber sprechen, auch heute noch mal neu ins Kino bringen sozusagen und der wird immer noch funktionieren, optisch. So, den Rest werden wir ja wahrscheinlich dann sehen.
Absolut, ja, das stimmt. Ja.
Gut, jetzt sind wir aber ziemlich vorgesprungen. Ich habe jetzt alles durcheinander gebracht schon, direkt am Anfang.
Deine erste Seherfahrung.
Passt aber auch natürlich zu der Thematik des Films, das nicht chronologische Erzählen. Ganz bewusst haben wir das jetzt so gewählt, natürlich, als Metaebene. Aber klar, wir fangen natürlich eigentlich immer mit den Fakten an und aber ich habe jetzt kurz erzählt, ich habe den vor Reservoir Dogs gesehen auf VHS damals das erste Mal und das war halt so ein Ding, das war so ein Geheimtipp, der dann irgendwie rumging, wo alle gesagt haben, ja, unbedingt gucken und ja, hat mich nicht enttäuscht direkt beim ersten Gucken.
Wichtigste Frage, hattest du das Poster bei dir in der WG hängen, in deiner Wohnung?
Ich hatte keine WG, aber nicht das Standardposter, sondern so eine merkwürdige Abwandlung, wo Uma Thurman auch auf dem Bett liegt im Vordergrund und im Hintergrund stehen irgendwie Jules und Vincent, aber
mit den Knarren wahrscheinlich beide.
Ja, irgendwie der Vincent rauchen und der Jules, glaube ich, mit Knarre, aber der Samuel Jackson hat irgendwie diese Jerry Curl Frisur nicht. Also der hat einfach so seine Standardhaare auf dem Poster.
Also keine.
Ja, genau, so kurz rasiert halt. Super bizarr, so als hätten die irgendwie, jetzt die Frisur noch nicht gegeben und die mussten das Poster machen. Also, ja, aber das hatte ich so. Ach genau, und im Vordergrund ist noch Butch irgendwie so angeschnitten, der so ins Bild reinguckt, wie so ein Toasty. Muss ich mal raussuchen, mal verlinken. Es ist eine ganz merkwürdige Kombi. Mein Bruder hatte den Klassiker, ne? Also
das klingt auf jeden Fall ziemlich hässlich.
Nee, das sieht schon ganz gut aus, aber es ist halt so random, dass der halt diese Haare nicht hat. Das ist wie bei Reservoir Dogs gab es früher, jetzt schweife ich ja total ab, aber egal, auch so ein Poster, wo die alle da drauf sind und der nette Eddie auch so einen Anzug und eine Sonnenbrille anhat. Also so eine total krude Variante. Ja, aber es war dann deine erste Berührung damit?
Ja, das hatte ich ja damals schon in der 1994-Folge erzählt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, es müsste, glaube ich, so 2002 oder so gewesen sein. Damals gab es die DVD schon. Und ein Kumpel von mir, der auch sehr filmbegeistert war, hat mir den Film ans Herz gelegt, hat den mir ausgeliehen auf DVD. Ich habe den damals auf dem Röhren, weil ich hatte noch keinen DVD-Player, die PCs, die Tower-PCs hatten ja damals alle noch DVD-Laufwerke. Dann habe ich ihn auf dem Monitor vom PC gesehen und war eben bei der Szene im Diner zwischen John Travolta und Uma Thurman total geflasht, wie spannend belanglose Dialoge sein können. Also es ist ja wahnwitzig, über was für ein Schwachsinn die da zum Teil reden, aber wie sehr man den an den Lippen hängt. Und das ist total unbewusst passiert, dass ich einfach vollkommen fasziniert davon war und dann direkt auch verstehen konnte, was den Film so besonders macht oder was Tarantinos Schreibstil, seine Dialoge besonders machen. Und deswegen kann ich mich tatsächlich noch gut dran erinnern. Ich habe den dann immer mal wieder geguckt, habe den jetzt sehr, 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 sehr lang nicht mehr gesehen. Immer nur so Versatzstücke. Ja. Und hab den mir jetzt vor 2 Tagen, ich habe leider keinen, ich habe den nur auf Blu-ray, ich hätte den gerne in 4K nochmal gesehen, aber war jetzt nicht möglich, deswegen in HD auch komplett auch mal auf Englisch gesehen, sonst eigentlich immer auf Deutsch, weil die deutsche Synchro ist ja auch sehr, sehr geil, muss man schon sagen, tolle Synchronsprecher auch wieder dabei, aber ja, also der hat sich schon echt ein bisschen verändert, muss ich sagen, jetzt wo man erwachsen ist. Guckt man wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel auf den Film.
Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Ich war überrascht, dass das, was dich damals so begeistert hat, die Szene zwischen Vincent und Mia war. Weil das ist zum Beispiel bei mir eine Szene, die gewachsen ist bei mir, je älter ich wurde. Und früher, gut, das war dann so mit 16, da fand man eher so diese ganzen Szenen, die so ein bisschen krawallig sind, das mit der Goldwatch, mit dem Pornshop, wo dann Butch und Marcellus reingeraten, das waren so die Dinger, ne, die einen so, oh, wie krass und ne, und was passiert? Und war ja eigentlich bereits tot und so, ne? Und diese Struktur. Und ich finde auch, dass jetzt die Szenen, die so ruhiger sind, die, du hast eben gesagt, so belanglose Dialoge, das würde ich so hinterfragen, vielleicht, ob man dann eher sagt, auf den ersten Blick belanglos, aber eigentlich sind eigentlich schon mit Subtext gefüllt.
Klar.
Ne?
Natürlich, klar. Außer jetzt, warum ein $5-Shake $5 kostet. Also da kann man schon mal in den Raum stellen.
Absolut. Absolut. Und ich finde, das ist auch das, was leider bei Tarantino meiner Meinung nach, ohne jetzt ein Riesenfass aufzumachen, ein bisschen verloren gegangen ist, weil dieser Subtext, es ist so ein bisschen dieses Style over Substance.
Selbstreferenziell.
Ja, ist ein bisschen, die Pferde sind da mit ihm ein bisschen durchgegangen. Aber ja, ich finde auch, der Film hat sich verändert im Sinne, dass man halt Sachen besser findet, die man früher vielleicht nicht so gut fand und andere Sachen dann, ja, also dass sich das so ein bisschen gedreht hat. Und ich finde auf jeden Fall, Pulp Fiction gehört auch zu diesen Filmen. Wenn die im Fernsehen kommen, bleibe ich zumindest immer kurz irgendwie hängen. Also ich zumindest mal für eine Episode oder je nachdem, was da gerade für eine Episode läuft, dass ich die dann zu Ende gucke nochmal und das für so einen Moment immer mitnehme. Das haben nicht so viele Filme.
Nee, das stimmt, ja. Gut, das als Intro, wie immer. Mhm. Und bei Retrospektiven ganz besonders würde ich einmal nochmal kurz die Fakten besprechen. Ganz flott. Der Film hatte ja seine Premiere am 21.05.1994 bei dem Cannes Film Festival. Hat ja auch die Goldene Palme damals gewonnen. Und war dann schon irgendwie, hatte schon so was Mystisches um sich herum. Wurde dann, glaube ich, noch einmal in New York gezeigt, wo dann auch jemand aus dem Publikum bei der Adrenalinspritzen-Szene irgendwie ohnmächtig geworden ist. Und dann war die Urban Legend noch größer. Und am 14. Oktober kam er dann offiziell ins Kino in den USA und bei uns am 3. November 1994. Der Film hatte ein sehr, sehr kleines, wir haben es schon angesprochen, Budget von 8 Millionen US-Dollar. Mutmaßt man, also genaue Zahlen gibt es da nicht, aber beim Boxoffice schon eher. Und zwar hat der Film weltweit 214 Millionen US-Dollar eingespielt, was ihn zu der Zeit als erfolgreichsten Independent-Film aller Zeiten machte. Der Film hat eine Länge von 154 Minuten, also 2,5 Stunden, nicht gerade kurz. Du bist ja ein Freund von kurzen Filmen, ne? Hat eine FSK von 16. Und ja, Regie und Drehbuch stammen natürlich von Quentin Tarantino und Roger Avery. Den hat er da so ein bisschen, mit dem hat er ursprünglich die Story ja entwickelt. Das ist ja auch in Reservoir Dogs schon ordentlich zu erzählt. Ja. Hat an der Story mitgewerkelt, aber wurde dann irgendwie nachher da so in den Credits ein bisschen rausgehalten. Hat aber trotzdem den Oscar dann mitgewonnen. Ne? Was dann auch irgendwie wieder ein bisschen strange war. Naja, produziert wurde der Film von Lawrence Bender, Tarantinos langjährigen Kollegen, der damals auch noch echt jung war für einen Produzent und auch eine kleine Rolle im Film selbst hat.
Ja, der Yuppie Scum.
Yuppie Scum, genau, im Diner, glaube ich, oder?
Mhm. Ja, genau.
Der Film wurde von Sally Menke geschnitten. Die hat bis zu ihrem Tod 2010 alle Filme von Tarantino geschnitten. Und die Kamera hat Andrzej Sekula geführt. Und ja, zur Musik kann man nichts sagen. Der Film hat eigentlich nur einen Soundtrack und keine klassische Filmmusik. Was eigentlich auch jeder, der Tarantino kennt, weiß, dass, ich glaube, Hateful Eight ist der einzige Film mit Score. Kann das sein? Von Ennio Morricone. Ja, ne?
Glaube ja.
Ja, und der Filmverleih damals, das war so das erste große Steckenpferd von Myra Max. Das ist ja die der Filmverleih von den Weinstein-Brüdern gewesen. Harvey Weinstein, hat man wahrscheinlich in letzter Zeit auch häufiger, jetzt gerade ist ein bisschen was von gehört. Was ganz witzig war, der Filmverleih war kurz zuvor von Disney aufgekauft worden und die waren natürlich not so amused über den Grad der Brutalität, aber da können wir ja später nochmal im Detail drauf eingehen. Ja, der Film war insgesamt 1994 für 7 Oscars nominiert, darunter bester Film, bester Hauptdarsteller, eben John Travolta, bester Nebendarsteller, Samuel L. Jackson, beste Nebendarstellerin, Uma Thurman, beste Regie, bester Schnitt und, wie ich schon erwähnt habe, ein Goldjungen hat er abgesahnt und zwar für das beste Drehbuch, das beste originale Drehbuch. Ja, den Cast, ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Ich versuche mal die wichtigsten aufzuzählen. Wir haben John Travolta als Vincent Vega, Samuel L. Jackson als Jules Winfield, Uma Thurman als Mia Wallace, Bruce Willis als Butch Coolidge, Harvey Keitel als Winston Wolfe, Maria de Medeiros als Fabienne, Ving Rhames als Marcellus Wallace, Tim Roth als Pumpkin, Amanda Plummer als Honey Bunny, Yolanda ist, glaube ich, ihr richtiger Name. Dann haben wir noch Eric Stolz als Lance, Quentin Tarantino hat auch eine kleine Rolle als Jimmy, Christopher Walken als Captain Coons und Rosanna Arquette als Jodie. Und noch ein paar kleinere Cameos, unter anderem Steve Buscemi als Buddy Holly. Also er hat einige Buddy aus Holly, Reservoir Dogs auch recycelt da, aber auch in kleinerem Stil dann. Ne? Denn eigentlich sollte ja auch Michael Madsen Vincent Vega spielen.
Hätte nicht gepasst, meiner Meinung nach. Ja, der wäre einfach zu. Der hätte zu hart gewirkt, glaube ich. Ich glaube, was den Vincent halt auch so interessant macht, ist, dass der halt so ein bisschen, und John Travolta vor allem in der Rolle, der so ein bisschen speckig, ein bisschen verpeilt daherkommt. Das hatte Michael Madsen zumindest zu der Zeit noch nicht. So, da war der echt so der harte Typ und ich weiß es nicht. Also, wer weiß, aber ich meine, John Travolta war natürlich ein Coup, den dazu quasi aus dem Nichts wieder herzucasten, weil der war ja auf dem absteigenden Ast.
Das könnte man sagen. Aber war Tarantinos einer seiner absoluten Lieblingsschauspieler und der hat ja so für den gekämpft auch, ja. Und wollte den unbedingt da drin haben. Aber er hat ihm erst gesagt, irgendwann möchte er mal mit ihm zusammenarbeiten. Er hat ihm, glaube ich, dann das Skript zu Pulp Fiction und was war denn das andere Skript nochmal? Ich glaube, Natural Born Killer? Nee. Kann das sein? Gezeigt? Auf jeden Fall hat er ihm zwei Skripte gezeigt und John Travolta wollte gerne Pulp Fiction mitspielen. Hat er gesagt, nee, ich habe da leider schon jemanden, aber ich will unbedingt mal mit dir in Zukunft zusammenarbeiten. Und dann hat er irgendwann doch seine Meinung geändert und hat ihn dann gecastet. Und ich würde behaupten, es ist bis heute auf jeden Fall die beste Rolle von John Travolta, das kann man ja schon sagen. Wobei, wenn man den auch so ein bisschen in Interviews sieht, Der spielt sich auch schon so ein bisschen selber da irgendwie, ne? Der hat irgendwie sowas leicht Verpeiltes, ne? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ja, also man nimmt ihm die Rolle, also es gab danach ja ganz viele Filme, wo er dann auch so die Bösewichte gespielt hat, zwischendurch dann sowas wie Face-Off oder Operation Broken Arrow und so. Ja, genau, und die waren immer so zu sehr drüber, also Tarantino hat das irgendwie gut gewusst, wie er ihn einsetzt und wie er ihn irgendwie richtig einsetzen und bremsen kann im Notfall. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Er weiß auf jeden Fall, was er mit den Leuten macht, wie er die Schauspieler sinnvoll einsetzt. Das ist, ich finde das ja immer noch so faszinierend, dass das, oder so, das war ja fast problematisch, dass Samuel L. Jackson als Nebendarsteller gehandelt wurde, weil die ja eigentlich im Film sehr gleichberechtigt auftreten. So, bis auf natürlich ja, die Tatsache,
John Travolta dass, nimmt das, schon ein bisschen mehr Platz ein.
Das genau, dass John Travolta halt diese eine Episode für sich hat, mehr oder weniger, ne? Die
mit Mia Wallace.
Vincent Vega und Marcellus Wallace Wife. So.
Ja.
Wobei der.
Ja, da haben wir mit dem Uwe auch letztens drüber gesprochen, ja. Wie das zusammenkommt, dass einer irgendwie als Nebendarsteller und einer nur als bester Hauptdarsteller, obwohl die eigentlich fast die gleiche Screentime haben. Das ist mir immer noch ein Rätsel. Das hat ja irgendwas mit dem Listing zu tun oder so, ne? Ja. Wobei Uma Thurman ja auch eine wirklich sehr, sehr kleine Rolle eigentlich hat.
Das stimmt allerdings. Aber das ist auch wieder, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen, und das ist ja auch so ein Trademark von den Tarantino-Filmen, dass alle Nebenfiguren auch, die vorkommen, das hat Tarantino auch mal in einem Interview gesagt, dass er ihm wichtig ist, dass man das Gefühl hat, jede Nebenfigur, die vorkommt, könnte theoretisch eine Hauptfigur sein oder werden. Und ich finde, das hast du bei Pulp Fiction auch wieder, wie toll die alle gezeichnet sind, wie prägnant die alle sind. Also die vergisst du ja nicht, ne? Das ist ja kaum einer, der irgendwie mal auftaucht. Also ich rede jetzt natürlich nicht von einem Buddy Holly oder so im Hintergrund. Aber so diese ganzen Nebenfiguren, die tauchen auf und hast dann so jemanden wie Christopher Walken als Captain Coons, der halt da so ein Scene-Stealer ist. Ich meine, gut, ist auch der Einzige in der Szene, mehr oder weniger. Aber die bleiben halt alle hängen. Also es ist, jede Figur kriegt so einen großen Moment, auch wenn es nur kurz ist.
Würdest du sagen, Paul Calderon kriegt auch einen großen Moment?
Ja gut, der hat irgendwie zwei Sätze.
Aber der sollte ursprünglich ja Jules Winfield spielen.
Ja, ja. Ich habe den in so wenigen Filmen erst wahrgenommen, ehrlich gesagt.
Ja, also die Rolle, ich kann mir keinen anderen als Samuel L. Jackson in der Rolle vorstellen. Keinen. Der ist auch gerade nochmal
so,
in Englisch.
So geprägt.
Ja, aber das spricht doch immer noch sehr, sehr, ich meine, der Film ist ja 30 Jahre alt geworden. Es gab jetzt vor kurzem auch diese Reunion, da waren ja ein paar vom Cast zusammen, Bruce Willis aus offensichtlichen Gründen nicht, aber zum Beispiel Harvey Keitel war auch dabei, der ist ja auch schon, wie alt ist der? Der geht auch schon auf die 90 zu oder so, glaube ich, oder? Kann das sein?
Ja, kann sein.
War auf jeden Fall ganz schön, die auch nochmal so alle da zusammen zu sehen. Und der Cast ist schon, schon ein ziemliches Brett. Und vor allen Dingen, was dem ganzen Credibility gegeben hat, war dann natürlich, als sie Bruce Willis gecastet haben, das muss man schon sagen, weil der damals ja wirklich von allen, die da mitgespielt haben, ein richtig, richtig großer Name war, ne? Durch Die Hard unter anderem.
Der hatte so mehr oder weniger seinen Peak kurz davor erreicht. Ich glaube, der war auch dann schon so ein bisschen, also so zwei, drei Flops, aber war eigentlich so einer der bestbezahlten Hollywood-Stars, die es zu dem Zeitpunkt gab.
Ist auch total witzig. Ich vergesse häufig, dass der da mitspielt. Ich vergesse das irgendwie immer.
Allerdings muss man auch sagen, er ist so ein bisschen, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, bei allen anderen, die sind so in diesen Figuren so verschwunden. Und Bruce Willis ist immer noch am Bruce Willigsten. So, also
ich weiß, was du meinst. Aber er ist nicht schlecht, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, der ist, ich meine, die Rolle, der macht das gut und aber er ist halt so ein bisschen Bruce Willis. Irgendwie Tarantino hat gesagt, es gab so einen Blick, den er nicht sehen möchte von ihm. Irgendwie diesen Bruce Willis.
Den Schanderblick.
Er hat den irgendwie beschrieben. Der hat so einen Blick, wo er dann so die Augen so kneift, die Lippen so, also so Cold Steel Blick, den wollte er nicht von ihm, aber es ist halt so ein bisschen Bruce Willis. Da ist jetzt nicht so eine Facette, wie wenn er jetzt hier Der Tod steht dir gut spielt, wo er zum Beispiel in der Rolle verschwindet. Und bei den allen anderen ist es so, die verschwinden in der Rolle. Und
ja, guter Punkt.
Ja, aber es ist ein interessantes Casting, auf jeden Fall.
Weil der auch immer wenn in den Credits ganz am Ende auch nur genannt wird, ne? Also natürlich mit einem And davor. Ja, aber
was ja schon fast besser ist als eine Top-Billing dann. So, ich weiß auch, dass also Matt Dillon war ja auch im Rennen für die Rolle.
Aber der hat sich irgendwie nicht gemeldet irgendwie, ne? Der hat so lange gebraucht,
ja,
glaube ich.
Ja, genau. Und das wäre auch schon irgendwie interessant, weil das halt dann eher so ein, zu der Zeit ja vor allem auch so ein typmäßig, so ein bisschen, wie soll ich sagen, also so ein, eben nicht so ein muskulöser, so ein großer, starker, sondern so ein Normalo-Typ eher. Und der ist natürlich in so einer Situation dann ein bisschen, käme halt ein bisschen anders, vielleicht verletzlicher sogar noch rüber.
Ja.
Aber man weiß es nicht. Jetzt ist es Bruce Willis und auch nicht schlecht.
Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, Kult, 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 Kult. Was macht denn für dich ein Kultfilm aus und warum ist Pulp Fiction ein Kultfilm? Oder ist er das nicht?
Also ich würde, also der ist, glaube ich, für Leute in unserem oder meinem Alter ist das einfach ein Kultfilm, weil der sowas Besonderes war zu der Zeit. Also Kult ist es ja immer dann, wenn viele Leute eine Sache so preisen und immer wieder, ja, also immer so das, so immer zitieren wieder hervorheben können. Und immer sagen, zitieren. Der ist, glaube ich, genau, das ist ein gutes Stichwort. Der ist halt Kult geworden, weil er A, unfassbar viel hat, was man zitieren kann. Bis zum Erbrechen, es gab so eine Zeit, wo man dachte so, ja, okay, jetzt so oft parodiert und so oft zitiert und erwähnt und alle wollten wie Pulp Fiction sein. Ich meine, die Gangster in den schwarzen Anzügen kamen dann ja immer mehr, so, ne, also die coolen Gangster mit diesen Dialogen, das wurde ja bis zum Erbrechen dann irgendwie ausgewalzt. Und ich glaube, es hängt auch sehr am Soundtrack, also weil den hatte auch gefühlt jeder zu der, also diese CD lief rauf und runter. Son of a Preacher Man, Girl, You'll Be a Woman. Auf Partys, immer, ständig. So. Und ich glaube, das hat ihn halt einfach zum Kultfilm gemacht. So. Und natürlich auch, ich glaube, auch so eine Erkennbarkeit der Figuren, was so Kostüme angeht. Es gab ja eine Zeit lang so oft so Pulp Fiction Partys, ne, wo dann alle irgendwie wie Vincent Vega aussahen.
Echt? Ich war noch nie so auf einer Pulp Fiction Party. Warst du schon mal auf einer Pulp
Fiction? Ich war mal auf einer Tarantino Party, da war ich verkleidet als Bud. Von Kill Bill. Also einem Unterhemd und einem Bowlinghemd und einem Hut und langen schwarzen Haaren.
Ist das Michael Madsen?
Hat keiner erkannt.
Michael Madsen, oder?
Ja, ja, genau. Michael Madsen aus Kill Bill.
Dann haben die gesagt, bist du Vincent Vega?
Ja, also, nee, so für keine Ahnung. Also die anderen waren alle eigentlich nur als Vincent Vega und heute nicht mehr so denkbar mit Blackface als Jules Winfield. Das war eigentlich so die einzigen Kunden. Die Frauen
und
halt alle
Frauen
als
Mia Wallace, ja. Nicht als Fabienne? Einfach mit so einem XL-T-Shirt und mit einem Schlüpper.
Mit einer
und sonst
Kugel.
Genau.
mit der dicke Kugel. Nee. Aber ja, ich glaube, das macht's. Also irgendwie die Wiedererkennbarkeit der Figuren, die Zitatfreudigkeit und die Dialoge.
Ja, ja.
Das hat diesen Film irgendwie auf so ein Podest gehoben.
Das stimmt wahrscheinlich. Was würdest du denn sagen, ist das das Thema des Films oder was möchte der Film uns sagen?
Das ist eine gute Frage. So,
schwierig zu beantworten bei Tarantino-Filmen auch, finde ich, generell.
Ja. Es ist so ein bisschen, also die Figuren haben ja alle so ein bisschen unterschiedliche, also ich meine, es gibt halt die drei Storys und die haben ja alle so ein bisschen unterschiedlich, wie soll ich sagen, alle unterschiedliche Hintergründe, alle unterschiedliche Ziele, die Figuren. Deswegen hatte ich eben auch wegen Sam Jackson, ne, wer ist Hauptfigur? Weil der zum Beispiel Samuel Jackson, bei ihm geht es ja irgendwie stark um, wie soll ich sagen, sowas wie so eine Art Erlösung, so eine Art Redemption, so eine Wiedergutmachung irgendwie seiner Taten, dass er sich halt wandelt. Deswegen die Figur mit dem meisten, mit der meisten Veränderung, mit dem meisten Wandel im Film. Vielleicht geht es ein Stück weit um Ehre, so in der Geschichte von Butch, vielleicht auch ein Stück in der Geschichte von Vincent und Mia, ne? Also die die Ehre, die Loyalität, Solidarität. Das sind ja auch Themen, die bei Reservoir Dogs schon so ein bisschen.
Das ist aber eher so das Hauptthema von Reservoir Dogs, oder?
Ja, wobei, ja, ich. Wobei in der Episode geht es ja genau darum, ne? Bei Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau, und die Gefahr für ihn ist ja, wie verhält er sich, ne? Er ist ja so, ne, er sagt ja, gehst jetzt besser nach Hause, ne? Machst nichts falsch, bist loyal deinem Chef gegenüber.
Schwickerst dir noch schön ein und gehst ins Bett.
Genau, richtig. So. Viel auch, was auch irgendwie Thema in dem Film ist, ist halt so Zufall. Also der Film ist ja geprägt von zufälligen Begegnungen, von Unfällen, Zufällen, die irgendwie sich ereignen, für die eigentlich keiner was kann. Göttliche Intervention Gottes. So, aber es ist wirklich so, es sind so Figuren, die durch Zufälle, zufällige Begegnungen irgendwie so beeinflusst werden. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das Oberthema des Films nur irgendwie Loyalität oder nur Wiedergutmachung oder so. Das wäre schwer zu fassen. Was würdest du denn sagen?
Ich glaube, dass jeder in dem Film bekommt ja eine zweite Chance. Also ausnahmslos jeder der Hauptfiguren, würde ich sagen. Also John Travolta wird ja auch verschont von den Kugeln, genauso wie Jules. Nur dass Jules seine Karriere als Auftragskiller dann an den Nagel hängen möchte. Mhm. Vincent Vega ja nicht, und vielleicht beißt er deswegen auch ins Gras. Butch bescheißt Marcellus Wallace, aber kriegt eine Chance, es wieder gut zu machen, indem er ihn dann rettet im Folterkeller. Mia Wallace wird auch wieder zum, ihr Drogenkonsum bringt sie fast ums Leben, aber sie macht ja auch eine Wandlung dann durch, verständlicherweise auch, dass sie dann da, ich hatte das auch immer, das macht ja total Sinn, ich hätte das nie so richtig verstanden, warum kriegt die eine Überdosis, obwohl die sich ja die ganze Zeit, hat die zu viel gekokst oder so? Es ist ja, weil sie Heroin schnupft. Da habe ich nie
so. Ja, klar, das ist sein Heroin aus seiner Tasche.
Ja, ja, dass das von Vincent Vega ist, ist klar. Aber ich hätte nie darüber, also ich kenne mich halt da nicht so mit aus. Aber dass man halt, wenn man Heroin schnupft, ist das wohl.
Ja, das geht direkt, macht dich direkt platt eigentlich. Das ist das gute Schoko aus dem Erzgebirge.
Stimmt, das ist aus Deutschland, ja.
Ja. Das gute Schoko aus dem Erzgebirge.
Wer kennt es nicht?
Man kennt es nicht. Genau, wer kennt es nicht? Aber das ist schön, also weil, wolltest du jetzt wahrscheinlich auch noch sagen, Honey Bunny und Pumpkin kriegen natürlich auch eine zweite Chance.
Genau, werden ja auch verschont
durch Jules.
Und im Original-Skriptentwurf sollte er sie ja töten, Samuel L. Jackson. Also zumindest Pumpkin sollte er töten.
Nee, das ist, ich glaube, im Original war es so, dass er, das ist so eine Mini, wie soll ich sagen, so eine Vorblende, wo er sich vorstellt, dass er das macht. Und dann schneidet es wieder zurück und er sitzt immer noch neben ihm. Ich glaube, irgendwie, ich habe die Drehbücher hier in so einer Buchform.
Ja.
Dass es wie so ein Einschub ist. Ja, er zieht ihn irgendwie an sich ran und schießt ihm in den Kopf, aber dann sitzt er eigentlich immer noch, also er stellt sich vor, wie es wäre, wenn er das dann machen würde in dem Moment. Ist ja auch völlig falsch für die Figur.
Ja, ich hatte rausgefunden, dass Samuel L. Jackson das halt irgendwie in seinem Vorsprechen dann geändert hatte und sie dadurch dann wirklich auch jetzt gesagt haben, Lawrence Bender und Tarantino, ach, wir hatten noch kein Ende für den Film, aber du hast uns gerade das perfekte Ende präsentiert, indem du ihn verschonst und quasi hier wieder Ezekiel 25:17 irgendwie zitierst. Und
das wäre strange gewesen.
Wenn er den abknallt?
Ja, das hätte ja, also das hätte das ja so ein bisschen belanglos gemacht, das Ganze. Also wäre schade gewesen als Bogen.
Ja.
Also ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Das hat ihm Samuel L. Jackson wohl dann auch die Rolle gesichert.
Hm.
Ja, aber mal was ganz anderes. Was glaubst du denn, ist in dem ominösen Koffer drin, dem MacGuffin des Films? Da gibt es ja keine, da gibt es ja zig Fantheorien zu. Ja. Was glaubst du?
Na, es ist ja, also was ich ja ganz schön finde, das ist ja eine dieser verbreitetsten Theorien, ist das mit der Seele, ne? Marcellus Wallace Seele, weil er auch der Koffer die 666 halt hat, ne? Die Zahl des Teufels. Und das passt natürlich irgendwie ein Stück weit auch zu der göttlichen Intervention, die dann stattfindet kurz darauf. Ich habe mir da witzigerweise, als ich den damals das erste Mal geguckt habe, habe ich mich das gar nicht so sehr gefragt. Ich dachte, okay, da leuchtet Licht und es ist irgendwie Gold oder so und es ist auf jeden Fall was Wertvolles. Aber ich habe das immer so als MacGuffin auch ruhen lassen. Das war nichts, was mir so unruhige Nächte bei mir gemacht hat. Nee,
das nicht, aber ich fand das schon irgendwie ein bisschen unbefriedigend, dass man das nicht herausfindet. Ich meine, das ist ja auch, Tarantino hat ja gesagt, kann sich jeder denken, was er möchte, was in dem Koffer ist. Aber diese Theorie mit der Seele, ja, die hatte ich auch irgendwann mal gelesen, aber die ist ja, glaube ich, hinfällig, weil es gibt ja auch die Theorie, dass, weil wegen Rames ja hinten so ein großes Pflaster hat, dass die Seele quasi da hinten entwichen ist. Aber das Pflaster hatte der nur, um so eine große Narbe, die er hinten halt hat, zu kaschieren. Mhm. Und dann gibt es ja auch die Theorie, dass das die Diamanten vom Raubüberfall aus Reservoir Dogs sind.
Aber leuchten ja nicht golden eigentlich.
Nee.
So, ne? Nee, komischerweise hatte ich, also ich dachte, ich erinnere mich irgendwie, dass ich, als der Film zu Ende war, dachte so, krass, man hat das nicht bemerkt, aber ich fand das irgendwie ganz charmant, dass man es nicht erfährt. Weil das irgendwie geschwächt hätte, weil der Koffer kriegt ja so eine Bedeutung. Und egal, das ist ja wie immer, auch wie bei Filmen, wo irgendwie am Ende was aufgelöst wird. Meistens ist es so schwach, dass es dann in dem Fall irgendwie schöner war, dass man einfach gar nicht mitbekommen hat. Ja, das ist einfach nur sowas Besonderes. Ich meine, gerade wie Tim Ross dann da als Pumpkin da am Ende reinguckt, der ist ja wirklich so richtig hypnotisiert.
Ja.
Fast noch stärker als Vincent. Ja, und dann einfach ist es irgendwas Mystisches, Unbeschreibliches, also schon ganz cool, weil es halt wirklich wie so ein Fremdkörper, wie so ein Alien-Artefakt, was sich da drin befindet. Oder irgendwas Göttliches.
Vielleicht ist der Kristallschädel da drin.
Möglich. Die Antikythera, ne?
Die Antikythera, genau.
Ja.
Aber das, was mir auch nochmal aufgefallen ist, und das kommt ja nur einmal vor im Film, wenn Jules und ich sag immer Jules, was sind jetzt richtig, Jules oder Jules?
Jules.
Wenn Jules und Jules Vincent die da abknallen, die Jungs, die aus, was ich auch nie verstanden habe, das spielt um 7 Uhr morgens, ne? Dass sie sich um 7 Uhr morgens, welcher Burgerladen hat um 7 Uhr morgens auf, außer Big Kahuna? Naja.
Gut, ich meine, Jules spricht das ja auch an, ne?
Ja, gut.
Aber jedes nahrhafte Frühstück, ne?
Ja. Wenn die da abknallen, und dann kommen ja so gelbe, gelb-orangene Flashes ins Bild. Das kommt ja wirklich nur in dieser einen Szene. Hat das auch irgendwie was mit der göttlichen Intervention zu tun? Oder soll das irgendwie simulieren, dass das Filmmaterial da irgendwie so abbrennt oder überbelichtet ist? Was glaubst du?
Du meinst, wo der Brett erschossen wird?
Mhm. Ist das Brett, mit der Sprite und dem Burger?
In der Mitte, genau, der Anführer, nenne ich es mal, von denen. habe das immer gedacht, dass das was damit zu tun hat, dass man die Szene, also später siehst du es ja wirklich, ne, wie erschossen wird. Der Brett ist ja quasi am Anfang rausgeschnitten, sozusagen bei der Schießerei. Dass das so eine Art dass Tarantino da noch nicht zeigen wollte, wie die Szene so richtig endet und das deswegen halt so seltsam ineinander geschnitten ist, weil man später erst wirklich erfährt, was passiert als Auflösung.
Okay. Ich habe mich immer total gestört daran, weil es ist ja eigentlich witzig, wie beiläufig Jules den Kiffer da auf der Couch erschießt. Aber ich fand das sah immer total billig aus.
Ja, das absolut wollte ich auch gerade sagen. Das ist eine Sache, die mich immer wahnsinnig gestört hat, dass da kein Blut, kein Squid irgendwie.
Gar nichts, ne?
Und auch dieses zur Seite, das nimmt dem auch so ein bisschen, also ich weiß, damals beim Gucken habe ich gar nicht genau verstanden, was ist denn jetzt da passiert beim allerersten Mal. Weil der Typ auch so, der rollt sich dann halt so weg.
Ja.
So, und ist also instant tot, obwohl der irgendwie in die Brust, in den Bauch, was auch immer schießt.
Ne?
Ja. Ja, das fand ich auch. Also gerade für jemanden irgendwie wie Tarantino, der irgendwie immer so genau mit allem ist. Und ich meine, die haben ja genug Szenen, wo Leute irgendwie Einschusslöcher haben und so.
Ja.
Und deswegen, ja, ganz sonderbar. Eine ganz merkwürdige Entscheidung.
Wie findest du denn generell Brutalität ist ja immer ein großes Thema in Tarantino-Filmen. Mit dem Pulp Fiction hat er sich ja, also explizit, sagen wir mal so, es gab schon explizitere Gewaltszenen in seinen Filmen. Mhm. Wie findest du die hier in dem Film? Findest du die angemessen? Findest du die gut? Findest du die schlecht?
Ich finde die im Gegensatz zu vielen späteren Tarantino-Filmen, hab ich mich an der nie so gestört. Die hat natürlich, ich finde hier dieses Kathartische, was zum Beispiel die Story von Butch hat am Ende, das ist ja eine total verstörende Szene insgesamt schon, aber die finde ich gut. Ich finde, hier hält sich so die Gewalt und dieses Humorvolle und wie Gewalt eingesetzt wird, dieses Schwarze, irgendwie ganz schön die Waage. Also die Gewalt überrascht oft hier in dem Film. Aber ich finde sie nicht zu krass, dass man sich dadurch irgendwie gestört fühlt. Also ich hatte nie das Problem irgendwie bei Pulp Fiction, dass ich die Gewalt irgendwie zu viel gefunden hätte.
Das ist später ein bisschen ausgeartet, könnte man sagen, oder?
Ja, also später ist das wurde ihm ja oft dann vorgeworfen, dieser Selbstzweck. Und den habe ich dann später auch stärker empfunden. Hier hatte ich mal das Gefühl, es dient so der Story, es dient irgendwie dem Vorankommen der Figuren. Und ich meine, es ist ja auch sogar ein Plotpoint, ne, dass halt Marvin der Kopf weggeschossen wird. Und ja, also hier fand ich es immer irgendwie recht rund, wenn man das so sagen kann, zu so Gewaltszenen.
Ja.
Gab es irgendwas, wo du gesagt hättest?
Diese bekannte Szene, wo Tarantino da irgendwie in so einem Fernsehinterview gefragt wird, ne? Warum sind immer so viel?
Genau. Because it's so much fun.
Get it?
Get it? Ich meine, kann man auch, ja. Hat auch mal gesagt, ne, irgendwie Gewalt in Filmen ist wie Tanzszenen in Filmen. Entweder mag man es oder mag es nicht.
Das ist ein toller Vergleich.
Ja, naja.
Na gut, er lebt ja auch in seiner eigenen Welt.
Aber hat dich das, wie siehst du denn die Gewalt hier? Hat dich das irgendwie mal gestört, schockiert?
Nee, schockiert nicht. Ich war damals natürlich beim ersten Mal gucken, wo der Kopf von Marvin explodiert, schon ein bisschen, bisschen kalt erwischt. Mhm. Aber ich finde, und das ist der schwächste Part des Films auch für mich, wenn der Ton so komplett wechselt in dem Pfandverleih da, in dem Folterkeller. Mhm. Ich finde irgendwie diese Szene immer noch einen totalen Fremdkörper. Ich finde, das hätte man auch irgendwie anders lösen können. Dass es dann so eklig brutal wird mit diesen, ich weiß gar nicht, den ist auch irgendwie so ein Sexspielzeug, was sie da im Mund haben. Oder keine Ahnung, wie man das nennt. Diesen
Bondage
Ball.
Ball da irgendwie.
Der Bondage Ball heißt der so. Keine Ahnung.
Vielleicht.
Max, super unangenehm, weil er tonal da so ein Shift macht, der Film. Irgendwie so ein bisschen aus der Bahn gerät. Und ich finde, das hätte es irgendwie nie gebraucht. Ich finde es gut, dass sie dann quitt sind, quasi, dass Butch Marcellus da dann quasi rettet. Das hätte man aber, wie gesagt, auch irgendwie anders lösen können. Die hätten auch in eine andere gefährliche Situation kommen können. Mhm. Aber dass sie dann bei so perversen und dieser Gimp, ne? Das ist ja der größte Lappen. Also der kann ja nix, ne? Der kriegt ja vom Butch da irgendwie so ein Bitch-Slap und schon ist der weg. So. Ja. Also für einen Sexsklaven dachte ich, der kann ja ein bisschen mehr aushalten.
Ein bisschen mehr aushalten, ja. Ich habe den Tod vom Gimp auch nie, also laut Drehbuch erhängt
tot?
Der sich, ne? Also,
ach so, der ist doch nicht tot, also der ist doch nur bewusstlos.
Ja, also steht irgendwie hier get strangled oder sowas und wenn er in seiner Leine darunter fällt, aber auch das, naja, hätte man auch ein bisschen mehr. Ich kann das nachvollziehen, aber für mich war diese Szene, also Pulp Fiction ist für mich ja eh ein Film, wenn die Leute das erste Mal gucken, das ist ja so ein Film voller Überraschungen. Also du weißt total selten, wo es hingeht. Und du kannst überhaupt nichts, also einerseits wegen der Struktur, weil die nicht chronologisch ist und man dadurch überrascht wird, aber da passieren ja dauernd Dinge, das war auch das, was ich am Anfang meinte, ne? Die Leute, die werden immer in Situationen reingeschmissen und deswegen fand ich so diesen Moment einfach, dass die da landen bei diesen komischen Hillbillies, ich fand das so das faszinierend, also bis heute finde ich das,
echt? Okay.
Ja, finde ich diesen Curveball, dass das so eine Situation, das ist so wie From Dusk Till Dawn. Also nicht ganz so, aber ne, du landest so in einer anderen Art von Pulp-Genre auf einmal.
So, jetzt weiß ich genau, jetzt sollte From Dusk Till Dawn mitspielen, John Travolta. Das war's. So, sorry, dass ich unterbrochen habe.
Ach, der sollte Seth Gecko?
Genau, den sollte er spielen. Und dann hat John Travolta gesagt so, ich würde doch lieber in diesem Pulp Fiction mitspielen. Dann hat Tarantino gefragt, warum? Ja, I'm not into vampires. Kann ich sehr verstehen. Ja. Genau, sorry, jetzt habe ich dich voll rausgebracht. Aber
ist so gut, dass wir da die Kurve gekriegt haben, wieder zum Anfang. Aber das hat mich, also ich fand, das war so eine irre Wendung, dass ich einfach nur fasziniert war von dem, was da passiert und dieser ganzen. Ich stimme dir zu, das ist ein Bruch in der, also die ganze Goldwatch-Story sowieso, es fühlt sich latent so ein bisschen anders an als die anderen Geschichten. Weil Butch halt einfach ein ganz anderer Charakter ist als Vincent und als Jules, was so die Art der Dialoge angeht. Auch diese Beziehung zwischen Butch und Fabienne. Da sind zwar auch so Dialoge drin, die so in Anführungszeichen zitierfreudig sind.
Auf Deutsch aber vor allen Dingen.
Ja, geprickelt in meinen Bauchnabel. So eine Französin.
Aber das ist doch Maria de Medeiros. Das ist ist das nicht irgendeine Spanierin oder so? Die habe ich auch nie wieder außer in Pulp Fiction gesehen, die Schauspielerin.
Ist Maria de Medeiros, ist das nicht die Taxifahrerin oder verwechsel ich die gerade?
Nee.
Okay, dann.
I'm pretty sure.
Ja, kannst also im Deutschen ist es, ja doch, stimmt, ne, genau, im Deutschen hat sie Fabienne, ja, die französische Stimme.
Angela Jones ist Esmeralda Villalobos. Angela Jones.
Das stimmt.
Das macht überhaupt keinen Sinn irgendwie. Eigentlich müssten die anders heißen, also, naja.
Ja, stimmt, Maria de Medeiros ist Portugiesin.
Esmeralda Villalobos. Da konnte ich, dass ich auch total vergessen, wie die Butch sagt. Also, ich sage im Englischen, sagt die ja so schön Butch. Naja, sorry.
Butch. Nein, alles gut. Aber die ganze Goldwatch-Story, die ist ich finde, die ist ganz strange, was so das Pacing und die ganze Art der Erzählung angeht. Du hast ja zuerst wirklich diese wirklich, also die tolle Szene mit Captain Koontz, mit Christopher Walken, der wieder so diesen Monolog erzählt mit der Uhr, was ja sehr faszinierend ist. Aber dann dieser Moment, wo Butch dann nach dem Kampf in das Taxi kommt, was dann wirklich mit so einem seltsamen Backdrop gefilmt ist.
Boah, fürchterlich. Das ist so schlecht.
So. Ja, ist das also bewusst das soll wahrscheinlich erinnern an so alte Gangsterfilme, ne? Wo halt wirklich dann irgendwie.
Ja, aber warum denn dann nur da? Weil andere Fahrszenen sind dann irgendwie on set gedreht worden. Also ohne Backdrop.
Und das meine ich. Also das hat man das Gefühl, der Film kriegt jetzt so eine künstliche
Komponente.
So eine Komponente, ein künstliches Design, um so ein bisschen auf so alte Schwarz-Weiß, Film Noir, das ist ja so ein bisschen Film Noirig, auch wie sie dann mit ihm redet, ne, so femme fatale und wie war es, jemanden zu töten. Da weiß ich auch noch, das hat mich beim ersten Mal gucken auch so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil die Art der Erzählung einfach sich so ändert. Es wird so latent ernst, fühlt es sich an. Und ich habe mich am Anfang auch mal sehr schwer getan mit Fabienne als Figur. Also dieses Zusammenspiel zwischen Bruce Willis und ihr. Wie findest du diese Konstellation?
Ich hatte die so echt komplett vergessen. Wirklich vergessen. Auch diese Dialoge zwischen den beiden, die ja schon so ein bisschen cringy teilweise sind, ne? Wirst du ihn küssen?
Ja. Das ist halt. Und danach, aber sie putzt sich danach, kurz danach, die Zähne.
Sehr, ganz wichtig. Sehr
ausführlich. Aber das ist auch so merkwürdig. Ich habe erst nach dem, keine Ahnung, wie vielten Gucken bemerkt, dass sie darüber redet, dass sie schwanger werden möchte. Sie redet die ganze Zeit, ich hätte gern einen Kugelbauch, alles andere dünn, aber einen dicken Bauch. Und sie bestellt sich einen Riesenteller Pancakes. Und was, wenn man das bedenkt, genau, ich habe mich nämlich immer bei der Goldwatch-Geschichte auch daran gestört, dass man nicht so ein richtiges Gefühl hat, dass die in Gefahr sind. Die wirken so, also Butch wirkt so recht relaxed. Die sagt zwar zwischendurch, oh, sind wir jetzt in Gefahr? Und er so, ja, der ist dann recht locker. Und dieses Gefühl für Gefahr kommt erst dann, wenn er wieder zurück in sein Apartment geht. Und das hat mir immer so ein bisschen gefehlt. So eine Dringlichkeit.
Ja.
Dieses
ja.
Gefühl für, oh, wir müssen dringend weg. Und jetzt muss ich auch noch diese Uhr holen. Aber auch das ist, also auch diese Beziehung zwischen den beiden ist was, was so ein bisschen gewachsen ist bei mir. Und vor allem, wo ich dann irgendwann festgestellt habe, ja, die redet davon, entweder ist sie schon schwanger oder will schwanger werden. Das, und ich meine, Butch hat ja eh irgendwie als so eine Vater-Sohn-Historie, ne, mit seinem Vater, der ihm die Uhr vermacht hat. Das gibt ihm dann halt nochmal so eine Ebene, die irgendwie ganz interessant ist. Also das ist bei mir dann so ein bisschen auch gewachsen.
Ja, ich meine, ohne den Rückblick von Christopher Walken funktioniert das natürlich alles nicht. Ne? So bringst ja zumindest was Kontext da rein.
Ja, na, genau.
Aber ich weiß noch, ich war super enttäuscht damals beim Gucken, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass John Travolta da ins Gras beißt und die Art und Weise wieder ins Gras beißt. Weil Vincent Vega ist doch eigentlich nicht so dumm und lässt die Mac-10 mit Schalldämpfer da einfach so rumliegen, während er kacken geht. Also ich finde es eh stark, dass er einfach die ganze Zeit immer kacken ist, auch in dem Diner und
ja,
so.
Toiletten sind ja eh das Thema, ne? In Pulp Fiction, die schicksalhafte Situationen, die durch Toilettengänge passieren.
Welche denn noch?
So, ne? Also, naja, er am Ende geht er auf Toilette und dann passiert quasi der Überfall, wo er dann erst danach dazukommt. Er ist auf Toilette, wo Mia sich das Heroin gibt.
Stimmt, okay. Aber dann nur bei John, also nur bei Vincent Vega eigentlich. Ne?
Nur bei Vincent Vega.
Stimmt, aber er liest ja auch diese Groschenromane, die Pulp Fiction.
Genau. Ne? Ja. so ein Pulp-Ding.
Glaubst du, deswegen weiß der jetzt krass, oder was?
Weil er auf Toilette gegangen ist.
Nee, weil er die Groschenromane da liest.
Möglich, ja gut. Er kriegt halt seine, er beißt natürlich ins Gras, weil er halt seinen Lebensstil nicht, wie Jules halt, verändert hat, angepasst hat.
Ja.
So.
Ich fand es immer schade, dass er da abgeknallt wird.
Aber es ist natürlich ein wahnsinnig guter Kniff,
ihn dann wieder auftauchen zu lassen.
Diese Art der Erzählung, einfach ihn wieder auftauchen zu lassen. Weil man muss sagen, wenn man die, ich habe ja auch mal, es gibt so einen Cut, den gab es dann im Internet, wo das halt chronologisch erzählt ist. Dadurch verlieren die Storys natürlich wirklich viel, weil die natürlich für sich genommen nicht so super schlau sind. Die sind alle für sich okay und machen Spaß, aber es kriegt halt wirklich erst so durch diese Verschachtelung, haben die Figuren ja auch ein schönes Gleichgewicht. Weil sonst hättest du irgendwie Bruce Willis so ganz am Ende das erste Mal und so hast du den halt klar, irgendwie am Anfang schon irgendwie etabliert. Und das macht es natürlich interessant und dieses Wiederauftauchen von Figuren. Also ich weiß auch noch, beim ersten Mal gucken war das wirklich so, ach krass, also man freut sich ja, dass der dann wieder da ist und so dieses
obwohl man weiß, dass er ist ja eigentlich tot oder wird sterben.
Genau, und es verwirrt einen und dann, wer ist denn jetzt der Mann in dem Badezimmer? Ach, den Dialog kenne ich. Das war schon stark. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen in Filmen. Dass da so, also Rückblenden, ja, natürlich, klar, aber so dieses Vorblende und Rückblende und Szene nochmal aus einer anderen Perspektive. Das war schon neu. Also für mich war das auf jeden Fall neu.
Ich habe noch nie in chronologischer Reihenfolge gesehen. Ist wahrscheinlich wirklich nicht zu empfehlen, oder?
Nein, das verliert halt einfach, weil Figuren dann auch viel zu lang am Stück dann halt zu sehen sind. So. Und auch die Goldwatch-Geschichte, das ist dann halt einfach ein zu langer Teil. So, ne, wenn du dann von Anfang an auch dieses Gespräch mit Marcellus Wallace und sowas hast, es ist schon ganz gut, dass das aufgesplittet ist. Obwohl es ja chronologisch das Ende des Films wäre, dann am Schluss. Die Fahrt in den Sonnenuntergang.
Ja.
So, ne?
Noch ein Schwachpunkt, wie eigentlich in jedem Film.
Tarantino als
genau.
Genau.
Das wollte ich sagen, ja.
Das ist, ich störe mich nicht an der Gewalt, ich störe mich aber, und da haben wir auch in Reservoir Dogs drüber gesprochen.
An seinem Schauspiel.
An dieser Jimmy-Figur, an seinem Schauspiel, naja, einmal das und einmal an dieser Verwendung des N-Wortes.
Aber er hat ja eine farbige Frau, siehst du ja in einem...
Ja, die Bonnie ist eine Dunkelhäutige, genau.
Ja.
Aber mich stört das so, weil ich das Gefühl habe, also das ist, was ist das, ich denke, was ist das für eine Figur? Also wer ist denn das? Das ist irgendwie ein Kumpel von ihm?
Das ist ja
aber schockiert. Warum?
Ja, wer ist das?
Also, warum redet er so mit ihm? Ich habe gelesen, dass, und das hätte super gepasst, dass Steve Buscemi ursprünglich auch mal für die Rolle angefragt war. Und den kann ich mir super gut da vorstellen. Ja. In diesem Bademantel, mit dem Kaffee, mit dem Gesicht, mit diesen Zähnen. Wie er da genervt und dann so, perfekt. Und Tarantino, also ich habe das Gefühl, der wurde immer schlechter als Schauspieler. Ich finde,
Nee,
okay.
Das stimmt nicht.
Nee, findest du nicht?
Zwei Jahre später hat er in From Dusk Till Dawn mitgespielt und da war er am besten.
Ja, okay. Okay, das hast du recht. Ich muss immer alt an den Karnevalswirts Cowboy bei Django Unchained denken, den stark übergewichtigen Australier.
Im Deiters kurz eingekleidet, ne?
Ja, genau, ja, nicht, genau. Grüße gehen raus an Deiters. diese Episode wird gesponsert. Ja, also das ist diese, weil das, der Dialog ist irgendwie cool und so dieses Setting, ne, in diesem Vorstadt-Setting, so ein Typ.
Grauenvoller Haus, ey.
Ja, aber das ist eigentlich interessant, dieser Kontrast, noch, wo die sich da unterhalten. Das Handtuch sieht aus wie eine verfluchte Binde, nachdem er sich da die Hände nicht mit Seife gewaschen hat. Das ist alles super und ich mag auch diesen ganzen Part mit Winston Wolf, Harvey Keitel. Das macht schon Spaß, aber wie gesagt, Jimmy hätte vielleicht jemand anders, die Rolle hätte jemand anders übernehmen müssen. Und wie gesagt, ich verstehe nicht, warum er diese Garage für Tote, ne? Tote N-Wörter. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich mit dieser Figur anfangen soll, warum der so ist, warum der so redet.
Ja, super strange. Absolut, absolut. Das ist halt immer generell mein Problem mit Tarantino. Das ist halt schon. Find sich selber halt auch schon ziemlich geil so. Und ich glaube, da brauchst du auch mal jemand, der ihm auf die Schulter tippt und sagt so, du hör mal, du bist wirklich ja ein grandioser Regisseur und Drehbuchschreiber, aber das hat mit dem, also du musst dich doch nicht immer, musst doch nicht immer kleine Rollen in deinen, ist genauso wie M. Night Shyamalan, der in seinen Filmen immer eine kleine Rolle spielt und einfach nur ultra schlecht ist. Also es ist schon so ein bisschen Eitelkeit, die da auch mit reinspielt, glaube ich. Aber was Dialoge angeht, ging es eigentlich, war das schon der Peak von Tarantino, würde ich sagen.
Würde ich auch
in
sagen,
Pulp Fiction.
Ja. Also ich finde vor allem, dass die Dialoge, auch wenn die so diesen speziellen Tarantino-Touch haben und sowas Künstliches, sind die halt bei Pulp Fiction so wunderbar gespielt einfach und so toll gebaut, dass es halt nicht künstlich wirkt. Und das hatten die späteren Filme wirklich so ausgestellt, die Dinger. Da hast du immer das Gefühl so, oh, jetzt hau ich aber noch einen raus. So, jetzt kommt wieder ein Dialog, jetzt kommt wieder so ein Satz. Und hier bringen die Figuren weiter. Du hast das Gefühl, da ist immer so ein Kontext, so eine unterschwellige Geschichte, so eine Metaebene vielleicht irgendwie dabei.
Es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt halt immer so Versatzstücke, also eigentlich alle Szenen mit Hans Landa in Glorious Bastards. Das ist halt, ja, das ist halt genial. Das ist einfach nur genial.
Ja.
Aber halt auch nur in den Händen von Christoph Waltz beispielsweise, der diese Dialoge auch so sprechen kann. Ich glaube, das können dann auch nicht viele, ne? Also deswegen, Tarantino hat ja genaues Bild vor Augen, wen er da in der Rolle haben will. Und er hat ja natürlich auch nach Pulp Fiction so einen Namen gehabt, dass alle sich das letzte Hemd für ihn ausgezogen hatten. Ich meine, die haben ja alle, ich glaube, die haben 20.000 Euro pro Drehwoche bekommen. Und Travolta hat sogar noch draufgezahlt, weil der irgendwie da im Four Seasons so eine Suite hatte. Aber die hatten eine prozentuale Beteiligung dann am Boxoffice. Und dann haben sie natürlich auch nochmal ordentlich abgecashed.
Ja.
Genau, was die Dialoge auch nochmal angeht, um da nochmal zurückzukommen. Ich habe, was ganz spannend ist, nochmal durch die, es gibt so ein paar Featurettes auf der Blu-ray. Und da gibt es tatsächlich, ich dachte mir, komm, ich guck's dir das mal an, dass damals es gab so eine Spezialfolge von Siskel und Ebert, wird wahrscheinlich auch jeder kennen, also Roger Ebert und Gene Siskel, die bekanntesten Filmkritiker aller Zeiten, kann man glaube ich sagen. Die sind ja, ich weiß gar nicht, ob Gene Siskel noch lebt.
Roger Ebert ist
beide tot. Die haben so eine Spezialfolge Pulp Fiction gewidmet und die haben was ganz Spannendes gesagt, was auch so ein bisschen die Faszination des Films ausmacht. Und zwar, dass diese beiläufigen Dialoge, die sprechen in dem Film, in jedem anderen Film im Schneideraum rausgeschnitten worden wären. Ne? Also nur Dialoge drin wären, die den Plot vorantreiben. Und das macht so, also das ist ja meistens so, wenn man irgendwie so Making-of sieht oder so da Outtakes, sind das irgendwie die lustigsten Sachen, diese beiläufigen Dialoge, die man eben so führt, die wenn man halt, die man ne, wenn einer halt einfach vollkommen natürlich davon erzählt, der war jetzt irgendwie mehrere Jahre in Amsterdam und damals Anfang der 90er, da gab es noch kein richtiges Internet und da war das doch nicht so bekannt, dass die, die Holländer Mayonnaise auf die Pommes tun und dass der Royal mit Käse heißt und nicht Quarter Pounder with Cheese. Also Sachen, die man sich auch so normal erzählen würde, aber die eigentlich ja nicht im Film landen würden, weil die ja nichts für den Plot tun oder den Plot nicht vorantreiben oder warum jemand eine Fußmassage geil findet und deswegen dann irgendwo reinrauscht, ne? Ja. Vom Fenster aus dem vierten Stock rausgeschmissen fällt. Ne? Das ist ja diese Genialität, dass die eigentlich ja schon in diesen Raum reinkommen wollen und dann, das hast du glaube ich auch bei From Dusk Till Dawn angesprochen, die Kamera ja einfach wie so ein Beobachter da einfach so stehen bleibt und die dann aus dem also hinten in den Gang halt einfach gehen, also was so, also inszenatorisch ja eigentlich irgendwie wenig Sinn macht. Ne?
Das hat ist ja schon eigentlich was, total was, falsch gefühlt.
Total falsch.
Machst eher du so doch nicht.
Eher so dokumentarisch ja auch schon fast, ne? Also dass du die da so begleitest, ja, während die da so ein bisschen improvisierend quatschen. Und das ist, glaube ich, so, das ist das, was den Film so besonders macht. Und halt auch dieser Subtext vor allen Dingen in der Diner-Szene, dieses, wie heißt denn auf Deutsch nochmal, Uncomfortable Silence, über die Mia Wallace da spricht und so.
Ja.
Und diese Spannung, die ja zwischen den beiden auch, also vor allen Dingen von Vincent Vega auch irgendwie ausgeht, weil er weiß, er darf keine Kacke bauen mit der Frau vom Boss. Aber trotzdem hat er sich ja vorher, geht er trotzdem recht relax, sage ich mal, so ein bisschen verplant und voll auf Drogen mit der Situation um. Und Pulp Fiction ist immer wieder ein Film, der mir unfassbar Hunger macht. Geht dir das auch so, wenn ich ihn sehe? Ja,
diese Burger-Szene halt, ne?
Ich will immer diesen Big Kahuna Burger beißen. Und möchte gerne das Steak von Vincent Vega probieren und die Vanilla Coke.
Ja, Blut muss fließen.
Das Blut muss fließen, ja.
Blut muss fließen. Ja, aber das ist, bevor wir nochmal aufs Essen dazu zu sprechen kommen, was die Dialoge halt angeht, ist einfach, das Schöne ist, du hast vorher nie, also wenn du einen Hitman vorher hattest, dann sind die eigentlich, oder waren die Filme, die man meistens gesehen hat, durchgehend böse, mehr oder weniger. Vielleicht cool, aber ne, so jemand, dass die ein normales Leben so nebenher führen, mehr oder weniger, sich mit Alltagssachen beschäftigen, das war halt neu oder das fühlte sich zumindest immer neu an, diese Art der Dialoge. Und das kennzeichnet die Figuren auch, diese Art, wie die miteinander umgehen. Und die sagen ja auch wirklich an der Tür, sagt Jules dann irgendwie, let's get into character. Also er sagt ja wirklich, jetzt müssen wir, wenn wir jetzt reingehen, jetzt müssen wir aber unsere Fassade so. Und dann sind, und die ändern sich ja beide total, ne? Also du merkst ja die ganze Haltung,
ja,
das Gesicht.
Ja, dann werden sie
professionell, ja. Ja, dieser Shot, wenn die Tür aufgeht, ne, wie Vincent, wie die beiden gucken halt so, ne, so diese Gesichter, die machen, das ist schon cool. Also ich meine, das ist ja auch ganz viel in dem Film, also so auch Fassade, ne, auch wie Vincent versucht ja eine Fassade gegenüber Mia und nicht zu viel irgendwie zu erzählen und sie kitzelt dann ja Sachen aus ihm raus. Ich finde übrigens dieses, was sie sagt, so, mögen Sie das auch noch von der Toilette kommen, das Essen ist da.
Das habe ich schon so oft gesagt auch. Im Restaurant
das,
tatsächlich.
Ja, das ist was man total nachvollziehen kann.
Ja.
Da steht das Essen. Und,
nur ich habe mir vorher keine Leine auf der Toilette gezogen.
Natürlich hast du auch nicht diese Bob-Frisur, natürlich. Nämlich. Nee. So, wobei könnte er mal. Ja, und dieses halt, dieses Nebensächliche, dieses Realistische, was die Figuren kennzeichnen, deswegen sind die einem halt auch sympathisch. Deswegen findet man es halt auch schade, dass Vincent stirbt. Obwohl der halt ein Mörder ist. Ist er halt irgendwie ein Mensch, den man halt irgendwie so ein bisschen zumindest nachvollziehen kann, was so die, wie er drauf ist, wie die Motive sind.
Mhm. So. Es ist ja schon so ein absoluter Mikrokosmos, den Tarantino da einfängt. Weil es ist ja wirklich wie so ein, ja, es ist halt einfach nur so ein kleiner Spot. Das spielt ja alles, glaube ich, nur in L.A., da in Inglewood. Ja. Und es ist ja wirklich nur so ein kleiner Blick in das Gangstermilieu und mehr ja auch nicht, wenn man so will. Also
es ist aber vor allem so ein Kosmos, finde ich, trifft es ganz gut, weil du hast ja auch nie, also klar, die versuchen den Wagen dann sauber zu machen, wegen er sagt dann hier, wenn irgendein Bulle seinen Rüssel reinhält und reinguckt, aber du hast nicht so das Gefühl, als würde irgendwie sowas wie eine Justiz oder Polizei drumherum existieren in dieser Welt.
Nee.
Nee. Ne, als würde es wirklich nur diese Szenen, diese Momente, diese Figuren geben. Aber nichts drumherum. So.
Das stimmt. Ja, das ist schon immer das, was mir so. Das ist halt einer meiner größten Kritikpunkte, dass da so eine Ebene fehlt. Das ist, habe ich bei allen Tarantino-Filmen. Ich meine, die Filme, du hast eine richtig gute Zeit, wenn du den Film guckst. Ja? Also wirklich, du bist super gut unterhalten und das ging mir auch jetzt nochmal so. Aber ich habe danach so gedacht, so, ja, ich habe jetzt aber auch nicht so viel mitgenommen. So, weißt du, was ich meine? Ich hab, das war jetzt cool und unterhaltsam, aber es gibt ja auch Filme, die geben dir nochmal irgendwie was mit auf den Weg. Da denkst du irgendwie nochmal drüber nach oder sind inspirierend. Und das ist Pulp Fiction für mich halt leider nicht, weil halt irgendwie diese Ebene da fehlt. Die gehört da auch nicht rein, keine Frage. Aber das ist natürlich auch immer Geschmackssache dann. Ja. Aber also diese tiefere Ebene, die fehlt mir halt trotzdem einfach. Und wenn ich jetzt mal im Gedächtnis krame, fällt mir da auch jetzt kein anderer von Tarantino ein, der da irgendwie noch eine tiefere Ebene drin hat. Ansonsten revidiere ich das vielleicht später. Also Jackie Brown zum Beispiel habe ich seit gefühlt Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Müssen wir auch demnächst irgendwann mal nochmal
würdigen. Müssen wir mal machen, weil das ist auch so ein Film, der eigentlich so für, also der wahrscheinlich je älter man wird und je erwachsener man wird, der wahrscheinlich auch wächst. So.
Möglich.
Den man irgendwie mehr abnimmt, weil es einfach ältere, weniger cool, also weil das sind ja abgehalfterte Figuren bei Jackie Brown größtenteils. Die alle quasi so auf dem Weg nach unten sind. Und der hat es natürlich, ohne jetzt zu viel darüber zu reden, aber der hat es natürlich auch schwer nach Pulp Fiction, weil, also man muss sagen, ich stimme dir dazu, auch mit dieser Ebene, die vielleicht fehlt, was man mitnimmt, aber ich finde es immer noch Wahnsinn, auch wenn man den so oft gesehen hat, wie unfassbar unterhaltsam dieser Film ist. Also wie ich, Zeit, was hast du am Anfang gesagt, 2,5 Stunden, ne, glaube ich. Irgendwie sowas. Und ich finde, also ich war damals überrascht, wie schnell der trotz dieser Spielzeit rumgeht. Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, dass der letzte Part nach der Goldwatch, wo es dann hier mit der Bonnie-Situation, dass der so ein bisschen einen leichten Hänger hat. So, der dann auf dem Schrottplatz und dann wieder im Diner. Das dauert ein bisschen lang, finde ich. Weil der eigentlich, man ist ja so ein bisschen erschöpft auch nach der Goldwatch-Geschichte. Also so geht's mir zumindest, ne, weil das emotional und von der Gewalt und dem Ganzen einfach so heftig ist, dass man das Gefühl hat, okay, so, jetzt bin ich eigentlich ziemlich fertig. Aber der Entertainment-Faktor von dem Film ist einfach, finde ich, immer noch, und diese Überraschung, also ich mag das immer, den Film mit Leuten zu gucken, die den noch nie gesehen haben. Weil diese Reaktion, ja, das ist halt wirklich so. Das
stelle ich mir auch spannend vor.
Es ist, also gerade, wie gesagt, klar, die Goldwatch-Geschichte, aber auch hier, wenn Marvin ins Gesicht geschossen wird und also einfach, weil so viel passiert, auch diese Heroin-Überdosis, so Sachen einfach, wo du denkst, damit habe ich jetzt überhaupt, man rechnet bei diesem Film, es gibt nie irgendwie eine Linie, wo du sagst, das kann ich vorhersehen. Ich glaube, das ist einer der unvorhersehbarsten Filme, die es gibt. Also gut unvorhersehbar. Es gibt ja Filme, wo einfach dann irgendwas passiert, wo du denkst, ja gut, da kann keiner mitrechnen, mit so einem Schwachsinn. So, ne? Irgendwas total Abstruses passiert. Vampire zum Beispiel, die in der Bar auf einmal auftauchen. Ja, aber das ist also, wie gesagt, finde ich immer noch diese Figuren, diese Überraschungseffekte und der ist auch, um mal kurz nochmal so über Kamera zu sprechen, bevor wir vielleicht auch nochmal über Musik gleich sprechen, was ganz schön ist, wirklich so diese, wenn man den jetzt auch öfter geguckt hat, wie du gesagt hast, wie die in den Tunnel zum Beispiel gehen oder diese, was ich total mag, ist diese Kamerabewegung, die hinter Butch halt die ganze Zeit hergeht. Also wo die Kamera wirklich Steadicam ihn verfolgt vom Auto über diese Hinterhöfe, wo auch gar, es ist auch keine Spannungsmusik. Ne? Es läuft dann zwischendurch, zieht dann mal irgendwo, hörst du ein Radio, was irgendwo läuft. Und das ist wirklich, finde ich, sehr spannend. So, ne, wenn, bis er dann endlich sein Apartment erreicht, das ist schon ziemlich gut gemacht. So. Die Kamera ist selten, ich finde, die Kamera ist selten auffällig, aber und selten so Effektkamera, bis auf vielleicht mal den Schuss aus dem Kofferraum, der obligatorische.
Naja, aber der ist ja schon ikonisch, kann man auch sagen.
Ja, klar. Wobei, ich überlege gerade, war der, also klar, Reservoir Dogs von Dusk Till Dawn, ist der dann in den anderen Filmen auch noch drin? Ja doch, Kill Bill. Doch, vergiss, weil ich überall, wo ein Auto vorkommt, ist der vermutlich drin. Aber die Kamera ist sehr gut, also die ist einfach, die ist unauffällig, aber sehr effektiv, finde ich in dem Film.
Ja, definitiv. Und ich habe nur mal die Twist-Szene in 4K mal gesehen. Sieht immer noch wirklich auch verdammt gut aus. Ja. Also dieses Set ist ja das war ja, glaube ich, irgendwie allein das Set.
Das teuerste, 100, ne?
Ja, 150.000 US-Dollar oder so. Tolles Set. Also da kann man es ja nicht satt sehen im Hintergrund. Würde ich auch gerne mal essen. Da.
Ja, weil es auch so krude ist. Also weil diese Entscheidung dafür, ne? Dass,
der
das,
Nixon-Typ, also, der wie der aussieht, ne?
Also das ist, ich weiß nicht, wie heißt der, John Sullivan ist das, glaube ich. Er sieht aus wie Nixon, aber das ist, glaube ich, irgendwie so ein alter Moderator, den er darstellen soll.
Ja.
Ist das schon
ein alter Sullivan, Moderator? Meine, ja. Das soll auch Nixon sein, oder nicht?
Nein, das ist irgend so ein,
Echt?
Ja.
Ich dachte immer, das soll Nixon sein, okay.
Ed Sullivan, nicht John Sullivan, genau. Ed Sullivan.
Okay.
Ja, aber die sieht wirklich aus wie John Nixon, genau. Ed Sullivan. Wo waren stehen geblieben? Ach, genau, das Set. Das Set. Warte, du hast gesagt, da durchgehen, das teuerste Set. Oh Gott, boah, das war schlimm. Das war auch teuer, der Typ auf der Bühne. Ja, es ist halt so, man hat das Gefühl, es ist so zufällig, ne, dass die irgendwie sich dieses, also warum der gerade in so ein Restaurant mit ihr geht, in so ein total bizarres.
Das hat sie sich doch ausgesucht.
Ja, genau, also sie sagt ja auch hier, das ist wirklich seltsam, im Deutschen, also verstehst du überhaupt nicht, don't be a square, das ist bei uns ja kein Begriff.
Was sagt sie denn, sagt sie im Deutschen nochmal?
Sie sagt, seien sie kein. Und dann macht sie das, glaube ich, einfach nur. Dieses Ach so, ja. Kästchen-Symbol.
Seien sie kein Viereck.
Ja, und so, ist doch klar. Ach ja, klar. Habe ich nie verstanden. Also das macht, es ist auch wirklich strange, weil dieser Effekt, es kommt ja später nie wieder ein ähnlicher Effekt vor.
Naja, das fällt schon so ein bisschen raus, das muss man schon sagen, ja.
So einmal das und das zweite, was noch so ein bisschen rausfällt, aber was ich ganz putzig finde, ist, wo dann der Wolf sagt, ich bin in so und so vielen Minuten da und dann steht da irgendwie, aber irgendwie ist er doch 10 Sekunden früher. Irgendwie 4 Minuten
so
und 50 Sekunden,
ne? 9 Minuten später.
1 minute later. Ja, also ist auch so. Aber das ist ganz, ganz, ganz witzig als Gag. Aber es ist natürlich auch, um nochmal bei dem Jackrabbit Slims zu bleiben, also allein diese Twist-Szene mit dieser Musik, also überhaupt der ganze Einsatz der Musikstücke in dem Film, das ist ja teilweise da wirklich oder größtenteils eigentlich diegetische Musik, ne? Also dass es wirklich irgendwo herkommt, wieder aus irgendwelchen Lautsprechern, aus irgendwelchen Radios.
Ja, das stimmt, ja. Jungle Boogie ja auch, läuft im Radio.
Stimmt, läuft dann, genau, ist am Anfang im Intro und dann wird es quasi Radiomusik.
Genau, Let's Stay Together läuft da auch hier beim, läuft das auch da wirklich dann im Hintergrund in der Bar von Marcellus Wallace?
Ich glaube
schon, ne?
Ja. Ich meine, Girl, You'll Be a Woman, das finde ich auch fantastisch, wie sie das auflegt. So,
aber da habe ich ja, kennst du diese Deleted Scene, dass sie ihn so mit so einer High-8-Kamera da eigentlich, bevor sie zum Restaurant gehen, so befragt.
Fragen stellt, ja.
Ganz, ganz strange irgendwie.
Ja, die finde ich auch, dass die rausgeflogen ist, finde ich voll, ja, find ich auch gut. In Ordnung.
Ja, weil sie halt so, also das ist ja auch so ein Thema, wie führst du deine Figuren ein? Das ist ja elementar, das ist wichtig. Für einen Film, was du für einen ersten Eindruck von den Figuren hast. Und sie wird ja auch so ein bisschen mysteriös eingeführt. Und du siehst sie ja das erste Mal richtig im Diner, ne? Du siehst ja nur dieses Close-Up, die Naheinstellung. Im Auto, genau, stimmt, im Auto.
Im Auto, der Zweier. Mhm.
Und diese Naheinstellung von ihrem Mund, von ihren Lippen, wie sie da.
Von ihren Füßen, natürlich auch.
Aber da hält sich Tarantino mit seinem Fußfetisch schon
hält
ein bisschen
noch zurück.
Zurück, ja. Das ist nachher
das ist
komplett
alles,
eskaliert.
Von
das Till
Dawn alles geflossen, dann die Zurückhaltung.
Das ist auch immer so eine Sache, die mir übelst auf den Sack geht in seinen Filmen. Gut, ja. Wenn man Fußfetisch hat, dann ist es vielleicht was anderes, aber. Obviously habe ich den nicht.
Ja, das ist schon irgendwie seltsam.
Ja, aber alle Charaktere werden ja wirklich toll eingeführt. Auch Marcellus Wallace, du siehst ja auch sein Gesicht, er ist total spät. Wird auch ist auch dieses Mysterium Ich überlege gerade, du siehst ihn.
Wenn er überfahren wird von Butch.
Das erste Mal siehst du ihn da, ja, genau.
Und das Geile ist, du weißt aber sofort, dass er das ist. Das ist dieser Blick von Butch, wie er dann da, gut, er sagt dann so irgendwie, Motherfucker oder was auch immer. aber du siehst in dem Moment, und das ist so richtig Hitchcock-mäßig, wie er über die Straße, dieses beiläufig zwar eingefangen, aber es kriegt eine totale Bedeutung. Und der Moment ist schon ganz schön geil. Also wie er dann auch Gas gibt und so, das ist super.
Diesen Honda, diese Knutschkugel.
Ja, genau. Das ist toll. Ja, aber stimmt, klar, du siehst ihn das erste Mal so. Ja, wie war denn das jetzt nochmal? Butch wird eingeführt nach der, da erschrecke ich mich hin und wieder auch, wenn dann die Glocke läutet. Wenn er dann als der kleine Butch so greift, ja, dann, wenn das laut ist, dann so bumm. Ja, ich zuck da manchmal so ein bisschen zusammen irgendwie.
Weil der Junge echt krass Ähnlichkeit mit Bruce Willis hat, der junge Butch.
Ja. Ist mir nochmal aufgefallen. Gut gecastet.
Mhm.
Ja. Pulp Fiction gab nie eine Fortsetzung, eine Versoftung oder ähnliches. Das ist immer für sich so, ich glaube, es gab Actionfiguren so oder so Figurines. Ja. Die gab es, meine ich. Aber ansonsten war der relativ gut. Ich meine, klar, am Ende, es gab den Bad Motherfucker, die Brieftasche gab es zum Kaufen. Aber es war so recht überschaubar, so dass zumindest was so Erweiterungen oder auf andere Medien übertragen. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendwie einen Comic gibt oder was auch immer dazu.
Ja.
Aber klar, Merchandise, T-Shirts, Poster und so hatten, wie du schon gesagt hast, das Poster hatten viele, viele Leute natürlich bei sich
ja,
hängen.
Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, also wirklich auch, dass es dann uncool wurde. Also so, dieses Poster fand irgendwann so penetrant, ja, in WGs zu sehen, in irgendwie auf jeder WG-Party, wo du warst, irgendeiner hatte das auf jeden Fall irgendwo hängen.
Pulp Fiction und Breakfast Over Manhattan mit den Bauarbeitern, die Starträger sitzen. Ja. In der Toilette immer gerne so.
Ja. So, das sagt jetzt doch nichts über einen guten Filmgeschmack aus, nur weil du da das Poster von Pulp Fiction hängen hast.
Ja, es wurde irgendwann ein bisschen Fille.
So, ja, genau. Ne?
Auch mit dem, wie gesagt, der Soundtrack, wenn ich dann zum 100. Mal Count the Flowers on the Wall hören darf, muss.
Ja, der hat sich irgendwann ein bisschen tot gehört, wobei der immer wieder, ich finde, welches Lied mir tierisch auf den Sack geht, ist das Missirlo, das Intro-Lied. Das finde ich, ist total ausgelutscht.
Ja.
Weil man sofort weiß, okay, Pulp Fiction. Sofort.
Ja, es ist ein fettes Intro, finde ich. Also ich finde, das ist ein Intro, was echt krass Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ne? Dieser fette Schriftzug, der so hoch fährt. Da hat er schon irgendwie sich wahrscheinlich gesagt, so ja, das ist ein geiles Ding, was ich hier gemacht habe.
Ein Statement.
Fettes Intro. Ja, total.
Das stimmt, ja.
Total. Es gibt, ich wollte bei Kamera, fällt mir das jetzt noch mal ein, das ist dieser eine Effekt, wenn der Maynard die Tür zumacht, ne? Also ich komme jetzt wegen der Musik drauf, ne? Hier während der Vergewaltigung. Was ja auch sehr unangenehm ist, auch die Musik dazu, ne? Ist ja, der wollte ja zuerst My Sharona drunter legen. Hat er nicht bekommen.
Das kenne ich gar nicht, das Lied. Sing mal vor.
My Sharona. Dun, 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 dun. Kennst du bestimmt.
Hm.
Ich glaube, The Knack oder so heißt die Band.
Okay.
Auf jeden Fall gibt es da diesen Effekt, wenn er die Tür zumacht, dann ist das wie so ein, als würde sich die Framerate ändern. Also es ist keine richtige Zeitlupe, sondern so ein...
Das hat der auch in Reservoir Dogs ja, ne? diese falsche Zeitlupe da, wenn die da am Anfang seitlich...
Wobei das sieht für mich da so aus, bei Reservoir Dogs sieht es so ein bisschen aus, wie wir haben es in Normalzeit, wir versuchen es jetzt in Zeitlupe umzubauen.
Naja, wir haben es in 24 Frames gedreht und spielen es dann 12 Frames ab.
Genau. Und aber bei dieser Szene mit dem Maynard, musst du dir nochmal angucken, die Tür zumacht, dann ist da so wie so eine Art Speedramp, aber auch als würde irgendwie die Framerate eine andere werden. Das ist so, ja, was diesen unangenehmen Effekt natürlich nochmal deutlich stärkt, ne? Dieses, was passiert da jetzt hinter der Tür?
Ja.
Das ist schon, auch ein fieses Casting, die beiden.
Ja, also Ich finde, der Typ, der Zed spielt, Peter Green, glaube ich. Ja.
Immer nur so Typen.
Boah. Ich musste kurz an Buffalo Bill denken. Der sah ein bisschen ähnlich hier aus Schweigen der Lämmer.
Ich finde das so fies, wie er dann neben dem Hinkebein hockt und dann seine Finger so auf der Ledermaske so drrp, drrp, immer so. Super fies. Musst du erstmal drauf kommen auf so eine Geschichte. Ja, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nee, du hast am Anfang, hat sie mir das coole mit dem coolen Pop-Quiz überrascht. Jetzt würde ich mich mal interessieren, wer ist denn deine Lieblingsfigur aus diesem illustren Cast?
Ja. Ich bin so ein bisschen bei Vincent, glaube ich, als Hauptfigur.
Vincent Vega.
Als Lieblingsfigur, genau. Ja, den finde ich irgendwie, weil der so schön, das Schöne an dem oder das Spannende an dem ist, wie der halt mit anderen Figuren agiert. Weil der ist ja, weil den Jules hast du immer nur mit ihm gemeinsam, aber Vincent hast du halt dann mit mir, mit Butch, mit Jules, mit Eric Stoltz. Ich habe jetzt den Namen der Figur vergessen.
Lance,
genau.
Stimmt, ja.
Und weil er dann halt immer so ein bisschen anders agiert. Ich finde auch, wie er dann zum Beispiel auch mit Marcellus Wallace spricht, ne, dann kriegt er so eine, der wird ja so kurz, ja, unterwürfig ist vielleicht übertrieben, aber ich so, ja, yeah, ja, yeah, hello, Sir, und so, ne? Also diese, merkt man schon, Untergebener und Chef. Das finde ich schon spannend als Figur. Und ich mag auch immer diese Szenen, wo er so verpeilt ist.
Ja, da total. Das Meme von ihm.
Ja, ja, wo er hin und her geht. Also würde ich sagen, ist Lieblingshauptfigur auf jeden Fall.
Ja, ich mag den auch sehr gern, aber Samuel L. Jackson ist, also wie er die Dialoge, ja, der hat ja so einen geilen Sing-Sang. Das liegt natürlich auch in seinem Slang, wie die Schwarzen da sprechen. Das ist halt einfach, es klingt halt auch einfach cool. Kann man nicht drum rumreden, es klingt einfach cool. Und ja, der war auch ein bisschen dann so in seinen Rollen gefangen, ne, durch die, das war so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, wobei der trotzdem, ja, wenn man das jetzt mal mit Travolta vergleicht, nach wie vor immer noch eine erfolgreichere Karriere nach Pulp Fiction hatte als Travolta, würde ich schon behaupten.
Es gab zumindest keine, also der hatte immer so ein paar solide Filme dann zwischendurch wieder, aber der hatte nie wieder so das Ding irgendwie, ne, wo du gesagt hast, so, ja, jetzt, das ist wieder so, ich gehe wegen John Travolta ins Kino, so ungefähr, ne? Der hat dann irgendwie Schnappt Shorty, hatte er dann, wo dann so die auf die Coolness von ihm so eingezahlt wurde. Ja, ja, aber Face so richtig.
Und danach, dann Passport Swordfish noch. Und dann natürlich, ja, wie hieß der letzte, The Moose, oder was? Ich hab den nicht gesehen.
The Moose is in the house. The Fanatic.
It's genau, Moose, ja.
Ja. Ich kenne auch nur die Ausschnitte. The Fanatic. So. Ja, ja, klar. Entführung der Pelham irgendwas.
Genau. Ja.
Dann Punisher. Ja, klar, der hat dann öfter halt die Bösewichte übernommen. Die
Charmanten. Ja, aber der ist kein guter Antagonist, sorry. Nee. Ja. Das nehme ich nämlich ab. Der hat so ein spezielles Gesicht, so dieses Grinsen, so, das ist nicht bedrohlich irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ja, bei Face Off war es gut. Da hat das halt gepasst, weil er eigentlich der Gute ist, aber dann
den. Ja, da war es so over the top dann war vielleicht.
Die beiden, eine Schraube locker haben. Genau, soll übrigens eine Fortsetzung kriegen.
Echt?
Bin mal gespannt. Face Off, jetzt ist das Gesicht noch mehr ab oder so. Face Offer.
Aber ist ja, auch von John Woo dann, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt fortgesetzt wird. Ich habe mich nie gefragt, wie ging es da wohl danach weiter.
Es gab ja mal so ein Gerücht zu einem Prequel zu den Vega-Brüdern. Also, ja. Sind es Brüder oder? Ne, Brüder, ne? Vic Vega, Brüder. Michael Madsen.
Vega Brothers.
Die Vega Brothers. Ja. Und das hätte ich, so Anfang der 2000er hätte man das noch gut machen können. Hätte ich gut gefunden.
Ja, ja, aber dann sind beide halt, also ich meine, Michael Madsen ist halt irgendwann so aufgequollen, leider. Und John Travolta hat keine Haare mehr. Gut, mit der Perücke wäre das vielleicht noch gegangen. Ja, aber ich glaube, das war mal so ein Hirngespinst, wie viele Tarantino-Pläne, die er immer mal so reingeworfen hat, wie Kill Bill 3 und sowas.
Ja. Aber abschließend würdest du sagen, das ist Tarantinos bester Film? Du bist also, ja großer Reservoir Dogs-Fan.
Eine Zeit lang war Reservoir Dogs meine Nummer 1. Der ist so ein bisschen, Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe ihm eine 8 damals gegeben, als wir drüber gesprochen haben.
Reservoir Dogs, da haben wir noch keine Punkte vergeben.
Aber nicht? Okay. Und ich war zumindest kritischer, als ich selber dachte mit dem Film, so ein bisschen. ich finde, Pulp Fiction ist definitiv der unterhaltsamere Film, der rundere Film auch. Ich habe so eine Schwäche für Kill Bill 1, weil ich finde, weil er einfach ultra unterhaltsam ist. Also es ist so ein perfektes, unterhaltsames Popcorn-Kino auch für mich. Aber ich würde sagen, das ist so Tarantinos, also wo Tarantinos Stärken alle so möglichst, also der ist rund, da hat er seine Stärken eigentlich perfekt ausgespielt, da war es noch nicht zu sehr drüber, da war es noch nicht so krass selbstverliebt, da hatte man irgendwie das Gefühl, es geht immer noch irgendwie um was. Ja, und es war halt nicht eben so dieses zu Erwartende, was man inzwischen ja leider irgendwie hat.
Ja, überhaupt nicht mehr, ja. Also selten, ganz, ganz, ganz selten. Das war ja damals, also als der Film rauskam, das war ja auch, hat ja auch eine neue Bewegung losgetreten, ne? Also die Art der Inszenierung, die Art der Erzählung.
Ja war alle schon der absolute so heißeste schreiben Scheiß. Und inszenieren wie er. Genau. Ja, eben. Es gab so diese Nachahmer. Es gibt einen Film von Kiefer Sutherland, der heißt irgendwie Truth or Consequences New Mexico. Der ist total interessant, das ist, weil der ist ein Konglomerat aus True Romance, Pulp Fiction und From Dusk Till Dawn. Den müsste man sich eigentlich mal angucken, weil das ist, ich habe selten was zusammengeklauteres gesehen als diesen Film.
Okay, ich habe noch nie davon gehört. Ich dachte gerade, was ist das für ein abscheulicher Titel?
Ja, also Kiefer Sutherland hat da Regie geführt. Mhm. Und den gibt es auch irgendwie nirgendwo so richtig. Aber das ist total geil, weil da einfach, du merkst die ganze Zeit, ah, da geklaut. Und was ja auch ist, ja, man sagt das Tarantino ja auch immer gerne nach, ne, dieses inspiriert, da und da geklaut. Aber ich hatte bei Pulp Fiction zum Beispiel nie das Gefühl, ich sehe da jetzt was irgendwie zusammengeklaut ist. Klar, es ist natürlich, sind es Versatzstücke von Gangsterfilmen, von Groschenromanen, von Vorlagen, aber die haben halt immer so einen Twist, Twist-Contest, wo es dann halt irgendwie einzigartig wird. Und ich finde, bei Pulp Fiction war es nicht so, dass ich das Gefühl hatte, habe ich alles schon tausendmal gesehen, klaut er sich jetzt gerade zusammen.
Ja, das stimmt. Was würdest du denn an Shots für Pulp Fiction springen lassen?
Also, ich würde eine 9 geben. Es ist keine 10. Es gibt Filme, die wo ich sofort eine 10 zücken würde, aber ich würde sagen, der ist für mich immer noch eine 9, weil er einfach so rund ist und Spaß macht und kurzweilig und überraschend ist.
Hey, ich hätte jetzt mit einer 10 gerechnet, ehrlich gesagt.
Nee, dafür, ich versuche das im Kopf dann immer so ein bisschen abzugleichen mit Filmen, denen ich eine 10 geben würde, aber ich glaube, dann ist es eher noch eine 9, weil der so zwischendurch auch noch so ein paar kleine Hängerlein hier und da hat. Ja, aber vielleicht an einem anderen Tag erwischst du mich mit einer 10, aber ich würde sagen, jetzt mal so eine 9.
Ja, ich würde auch 9 Shots vergeben.
Okay, da hätte ich jetzt eine 8 oder so gerechnet.
Nein, also jetzt so, wenn man jetzt sagen würde, man betrachtet den Film als Filmhistoriker oder für die Filmgeschichte, dann ist es natürlich eine 10 von 10, weil es ein unfassbar wichtiger Film ist. Ja. Für die Filmgeschichte. Aber natürlich spielt auch die persönliche Meinung da eine Rolle. Und es ist halt, ich bin ja auch eher so der, was so Filme angeht, ich brauche immer eine emotionale Komponente auch mit drin. Die hast du natürlich in keinem Tarantino-Film so wirklich, finde ich. Natürlich dann auch
Pulp Fiction nicht. Die ist immer mehr abhanden gekommen, finde ich. Ich finde, hier spürt man die hin und wieder. Und das ist am Ende, es ist halt so nur noch zynisch und kalt geworden.
So, ne? Once Upon a Time in Hollywood würde das dir widersprechen, glaube ich.
Ja, aber auch nur am Ende.
Ja.
So. Also, ne? So.
Aber ja, untypisch, so ein optimistisches Happy End, kann man ja schon fast sagen, für Tarantino-Verhältnisse. Das ist ja so ein bisschen altersmilde geworden ist. Mhm.
Ja, aber hier passiert zumindest zwischen Vincent und Mia halt, ne, dann dieses, das ist ja ganz schön, wie er sie nach Hause und dann diesen Kuss zuwirft. Und das ist halt, es sind noch irgendwie schöne menschliche Momente, die irgendwann so
ab und zu
untergegangen
kommt so ein bisschen
sind
Herz. Ist auch mal ein bisschen Herz dabei, das stimmt, ja.
Ja.
Und ich habe das erste Mal verstanden, warum der Witz auf Englisch, ich habe den nie auf Englisch gehört, den.
Ja, auf Deutsch geht das ja auf Deutsch ist komplett in die Hose.
Ja, ja. Ketchup. Total.
Aha. Mhm. Mhm. Okay. Ich meine, im Englischen auch nicht der größte Brüller, aber vor allem, der ist schmutzig.
Hä, was?
Was ist da los? Aber das kannst du auch echt nicht. Ich habe auch
schwer,
vor allem,
schwer zu übersetzen.
Es gibt noch eine andere Stelle, wo da sagt Sam Jackson dann, wo die in der Wohnung sind, so, mein Name ist Pitt und du kannst dich nicht aus dieser Scheiße rausreden. Wie, was, der hieß der nicht Jules?
So, hä?
Warum sagt der denn Pitt? Ja, mein Name ist Pitt und du kannst, und Menschen sagte, my name is Pitt and I don't have time for your shit. Irgendwie sowas, also wahrscheinlich irgendwie so ein Spruch. Okay. Und ich so, wie? Mein Name ist Pitt?
Aha.
Das ist ein bisschen seltsam.
Ja, und wegen der Punkte, die ich angesprochen habe, ich finde wirklich, die erste Hälfte ist, die geht runter wie Öl. Die ist so virtuos inszeniert, so toll. Alle Dialoge sitzen und ja, es ist ja ein bisschen, tut mir ein bisschen leid, aber irgendwie Bruce Willis zieht den Film, also diese Storyline ist irgendwie, die zieht den Film so ein bisschen, die ist so ein kleiner, Hänger würde ich nicht sagen, aber die fällt qualitativ schon ein bisschen ab. Muss man sagen. Und halt diese Szene im Folterkeller, die fand ich immer irgendwie so, die ist, ja, die schockiert und kommt so aus dem Nichts, aber es ist so, warum? Also, ja. Aber macht immer noch großen Spaß. Und man muss Tarantino ja auch wirklich zugute halten. Der gute Mann lässt sich so viel Zeit für seine Filme, der produziert keinen Schrott, der liebt das Kino wie kein zweiter, er dreht nur auf Film. Jetzt hat er, glaube ich, er wollte ja, sein 10. und letzter Film sollte ja The Film Critic heißen, glaube ich. Aber das hat er jetzt verworfen, weil er irgendwie doch was anderes machen möchte, irgendwie so. Also er lässt schon sehr wohl überlegt, geht der an seine Filme ran und überlässt ja wirklich gar nichts dem Zufall. Außer, wenn er selber die Rollen spielt und einfach die komplette Qualität dann kurz eine Delle kriegt.
Ja, im letzten Film dann die Hauptrolle. So.
Okay, ciao.
Ende. Ja, tschüssi. Aber das, ich meine, das haben wir auch bei Reservoir Dogs, ich glaube auch bei From Dusk Till Dawn schon gesagt. So, dass man ist zumindest immer gespannt. Einer der Regisseure, wo man halt ins Kino geht, wo man sagt, ja, das kann wieder überraschen, das kann wieder richtig gut sein.
Ja, das ist immer noch ein Regisseur. Wenn er einen Film rausbringt, dann ist das ein Must-See. Den muss man im Kino sehen. Und diesen Status haben wenig Regisseure beibehalten, muss ich tatsächlich sagen. Also wir sind ja beide riesen Spielberg-Fans, aber wir gehen jetzt nicht mehr, also West Side Story beispielsweise, ne? Also habe ich mir richtig angeguckt.
Okay.
Ja, aber gut, ich kann mit Musical-Filmen nichts anfangen. Aber das jetzt, Scorsese ist noch so jemand, die Filme, finde ich, muss man sehen. Tarantino zählt dazu. Ja. Sehr dann schade, wenn dann der letzte, dann wird's dünn, wenn sein letzter Film dann irgendwann kommt und ich bin gespannt, ob er dabei bleibt und sagt 10 Filme, dann ist wirklich Schluss.
Ja.
Wir werden sehen.
Hoffen wir, dass er noch so richtig ein dickes Ding raushaut, mit dem alle glücklich werden, wir 10 von 10 vergeben können.
Das wäre doch was. Ja, wir hoffen, für euch war die Folge auch eine 10 von 10, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und uns hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und es bleibt ja noch mein Top-1-Pick aus, die Verurteilten, den Philipp ja noch nie so richtig gesehen hat, die Nummer 1 auf IMDb, der International Movie Database. Ich bin total gespannt, was du dazu sagen hast zu dem Film und ja, mal schauen, was wir als nächstes besprechen. Bis dahin bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ihr werdet noch
von uns hören.